Wie auf eine geheime Übereinkunft hin wandten beide den Kopf und starrten auf die mondbeschienene Wüste hinaus. Sie erschienen ihnen jetzt anders, als hätten einige wenige Momente der Bewusstheit in ihr eine Veränderung hervorgerufen. Der menschliche Einfluss auf die Umgebung war ihnen niemals offensichtlicher erschienen. Ihnen war, als seien sie Bestandteile dieses integrierten Systems, verantwortlich dafür, sein Gleichgewicht zu erhalten. Gleichzeitig führte die neue Betrachtungsweise der Umwelt dazu, dass ihr Gewissen sie in eine Wächterposition drängte. Schon Liet Kynes hatte gesagt, dass das Universum nichts anderes sei als ein Ort, an dem sich eine permanente Konversation zwischen tierischen Lebensformen abspielte. Ihnen war, als hätten die Embryonalformen der Sandwürmer zu ihnen als menschliche Tiere gesprochen. »Die Stämme werden eine Bedrohung ihres Wassers nicht hinnehmen«, sagte Leto. »Aber es ist mehr bedroht als nur das Wasser«, meinte Ganima. »Das alles bedroht...« Sie brach ab, weil ihr plötzlich klar wurde, was ihre Worte im Endeffekt bedeuteten. Wasser stellte auf Arrakis ein absolutes Machtsymbol dar. Und im Grunde genommen waren die Fremen immer noch jene an die Wüste angepassten Kreaturen geblieben, die unter den schwierigsten Bedingungen in ihr überleben konnten. Auch wenn das Wasser mittlerweile reichlicher floss, hatten sie die alten Sitten und Gebräuche noch nicht vergessen. »Du meinst eine Bedrohung ihrer Machtposition?«, sagte Ganima. »Natürlich. Aber werden sie uns glauben? Wenn sie sehen, dass es geschieht? Wenn sich das Gleichgewicht zu ihren Ungunsten verändert?« »Gleichgewicht?«, sagte Ganima und wiederholte einen Satz, den ihr Vater vor langer Zeit einmal ausgesprochen hatte. »Das Gleichgewicht unterscheidet ein Volk von einem Mob.« Ihre Worte riefen auch in Leto eine Erinnerung an den Vater wach. Er sagte, »Die Ökonomie gegen die Schönheit, das ist eine Geschichte, die älter als Sheba ist.« Er stieß einen Seufzer aus und warf ihr über die Schulter einen Blick zu. »Ich habe in letzter Zeit Zukunftsträume, Ghani.« Ghanima schnappte nach Luft. »Als Stilga uns mitteilte, dass unsere Großmutter aufgehalten wurde, wusste ich das bereits«, sagte Leto. »Und ich fange an, über meine anderen Träume nachzudenken.« »Leto!« Mit feuchten Augen schüttelte sie den Kopf. »Bei unserem Vater kam das alles später. Glaubst du nicht, dass es sein könnte?« »Ich habe mich selbst im Traum bewaffnet durch die Dünen stapfen sehen«, erwiderte er. »Und ich war in Yakurutu.« »Yakurutu?« Sie räusperte sich. »Dieser alte Mythos?« »Es existiert wirklich, Ghani. Ich muss diesen Mann, den Sie den Prediger nennen, finden. Ich muss ihn finden und ihm einige Fragen stellen.« »Glaubst du, dass er unser Vater ist?« »Diese Frage solltest du dir selber stellen.« »Er könnte es sein«, stimmte sie ihm zu. »Aber mir gefallen die Dinge nicht, von denen ich schon vorher weiß, dass ich sie tun werde«, sagte Leto. »Und zum ersten Mal in meinem Leben kann ich meinen Vater verstehen.« Da Ghanima sich irgendwie von seinen Gedanken ausgeschlossen fühlte, gab sie zu bedenken, »vielleicht ist dieser Prediger nur ein alter Mystiker.« »Ich bete darum«, flüsterte Leto. »Oh, wie ich darum bete.« Er rutschte nach vorn und stand auf. Das Balisett summte in seiner Hand, als er sich bewegte. »Ich wünschte nichts sehnlicher, als dass er sich als Gabriel ohne Horn entpuppt.« Wortlos starrte er auf die vom Mondlicht gebadete Wüste hinaus. Ghanima drehte sich um und folgte seinem Blick. Irgendwo am Rande der Siege-Anpflanzungen, auf denen verrottete Büsche lagen, brannten Feuer. Die Dünen leuchteten bis zu ihnen herauf. Dort draußen befand sich ein Land, in dem es sich zu leben lohnte. Und selbst wenn die Wüste schlief, schien irgendetwas in ihr ständig wach zu sein. Sie konnte diese Wachheit förmlich spüren, auch wenn sie sich lediglich darin manifestierte, dass kleine Wüstentiere sich an den Quanat schlichen, um aus ihm zu trinken. Letos Offenbarung hatte die Nacht verändert. Sie lebte. Sie hatte das Gefühl, in diesem Fluss ständiger Veränderung ewig gültig bleibende Werte aus der äonenalten tyrannischen Vergangenheit wiederentdeckt zu haben. Ihr Bewusstsein war voll davon. »Warum Yakuruto?«, fragte sie. Ihr eigener Tonfall führte dazu, dass ihre Stimmung sich sofort veränderte. »Warum? Ich weiß es nicht. Als Tilga uns damals erzählte, wie man die Leute dort umbrachte und den Ort für tabu erklärte, dachte ich, das Gleiche wie du. Aber jetzt droht uns von dort Gefahr. Und der Prediger.« Sie antwortete nicht. Ebenso wenig verlangte sie, dass er ihr mehr von diesen hellseherischen Träumen erzählen sollte. Gleichzeitig verstand sie, mit welchem Schrecken Leto diese Zurückhaltung erfüllen musste. Das, was er jetzt durchzustehen hatte, führte genau auf den Weg der Abscheulichkeit. Beide wussten sie das. Und als sie sich umdrehten und auf den Rückweg machten, hing das Wort über ihnen wie ein drohendes Schwert. Abscheulichkeit.